Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Wir tummeln uns immer noch im Wienerwald, aber wir haben heute, wie versprochen, einen besonderen Gast, diesen Martin, der uns von Kloster Neuburg erzählt, den wir schon ganz oft angekündigt haben, und heute ist er da. Hallo Martin.
Hallo.
Genau. Und die Fritzi ist auch da.
Servus.
Genau. Wir reden heute über Kloster Neuburg und ich stelle euch Martin Haltrich vor. Martin ist Leiter der Forschungsstelle für kulturwissenschaftliche Studien und ehemaliger Bibliotheksleiter im Stift Kloster Neuburg. Also ich sage jetzt mal Servus Kloster Neuburg, Servus Martin.
Servus Wien, Servus, Servus Edith, Servus Fritzi.
Servus Martin, Servus Edith.
Servus Fritzi, Servus Martin. Sagt man eigentlich Servus in einem Kloster?
Kommt drauf an, in welchem Kontext.
Okay. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Also, willkommen Martin. Genau, kommt darauf an, in welchem Kontext. In welchem Kontext sagt man denn Servus in einem Kloster?
Also wenn man in eine Besprechung geht, zum Beispiel mit der Wirtschaftsdirektion, dann sagt man vielleicht Servus. Wenn man jetzt ins Oratorium reingeht, dann sagt man meistens nichts. Und sonst sagt man halt im Kloster, grüß Gott.
Kleinster Diener.
Ich sage immer Mahlzeit.
Okay, das ist eine gute Sache. Es ist ja auch
euphorisch.
Euphorisch. Das Älteste, die Größte, die Beste. Also warum reden wir in Erzähl mir von Wien, von Kloster Neuburg? Fragen wir mal ganz normal an. Martin.
Naja, aus meiner Sicht des Historikers, deshalb, wenn man sich mit der frühen Geschichte Wiens auseinandersetzt, also so in die mittelalterliche Geschichte, den Anfang von Wien, kommt man um Kloster Neuburg eigentlich nicht herum. Also der erste Schritt für die mittelalterliche Wiener Geschichte ist ins Stiftsarchiv Kloster Neuburg, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen sich rauslehnend.
Habe ich gleich eine Zwischenfrage. Kann jeder rein?
Ja, also dann, wenn offen ist, schon.
Naja, klar, aber ich meine, gegen Anmeldung oder muss man Studien?
Nein, man schreibt dann ein E-Mail.
Und was findet man da über die Wiener Stadtgeschichte, wenn man da jetzt anfangen wollen würde? Was ist in diesem Archiv drinnen?
Ja, zum Beispiel sind Grundbücher drinnen. Und große Teile Wiens sind ursprünglich im mittelalterlichen System, im Feudalsystem, haben Kloster Neuburg, das Stift Kloster Neuburg als Grundherrn gehabt. Mhm. Also im mittelalterlichen Lehnsystem ist ja ein Grundherr, das wäre so, wie man heutzutage die Bezirkshauptmannschaft sieht, also bis 1848, hat er natürlich die Grundrechte, kriegt Abgaben und so weiter, aber er hat auch Gerichtsrechte, niedere Gerichtsbarkeit zum Beispiel. Und da gibt es große Bereiche, zum Beispiel 12. Bezirk oder auch im 16., 17., 18. Bezirk, also alles da im Norden von Wien. Transdanubien heutzutage war überhaupt lange Zeit Kloster Neuburger Grundbesitz. Also Floridsdorf zum Beispiel ist nach dem Kloster Neuburger Propst Floridus Leb
benannt.
Sind die bestiftet worden oder haben die gekauft?
Sind viel bestiftet worden, aber haben dann getauscht, gekauft. Also das heißt, das Businessmodell, wenn man so sagen will, eines Klosters, ist ja die Memoria, also dass man möglichst lange in Erinnerung bleibt. Und das bleibt man dann, wenn man zum Beispiel ein halbes Joch Weingarten gestiftet hat. Wenn man dort begraben werden will, zum Beispiel in Kloster Neuburg, nicht im Weingarten, aber dann stiftet man ein Weingut und die Choren kümmern sich dann um die Pflege der Grab.
Aha, ich habe die Frage jetzt ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Was heißt gestiftet oder gekauft überhaupt?
Bestiftet.
Was heißt das eigentlich? Was ist das?
Na, Stift, Kloster Neuburg Stift, Heiligenkreuz Stift, Melk kommt ja, weil es eine Stiftung ist.
Ach so.
Genau, also es gibt einmal den Stifter oder die Stifterin. Das ist die Person oder meistens ist es ein Stifterpaar, so wie in Kloster Neuburg, Leopold und Agnes. Mhm. Die entschließen sich, dass sie ein Kloster stiften und geben dieser Stiftung halt einen Basisbesitz. Mhm. Und das ist in Kloster Neuburg eben dadurch, dass es eben der Bamberger Landesfürst Leopold war, der eine sehr, sehr, sehr gute Partie gemacht hat, nämlich die Kaisertochter Agnes von Waiblingen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich noch viel über diese Geschichte reden. Die sehr viel Geld in die Ehe mitgebracht hat und die beiden sich dann entschlossen haben, dort ihre Residenz zu bauen, ist das Stiftkloster Neuburg sehr gut bestiftet worden. Mhm. Das heißt, im Mittelalter mit Wäldern, Weingut, Wein ist eine wichtige Basis der Klosterwirtschaft, Feldern, alles, was man halt zum Leben braucht, um eben die Stiftung, das Kloster, wo man dann einmal begraben sein wird, auch gute wirtschaftliche Basis zu bieten.
Das klingt jetzt eigentlich schon fast modern, dass sich ein reiches Paar in Kloster Neuburg ein Haus macht, Haus kauft und irgendwie ganz viel einbringt. Wer sind denn diese Leopold und diese Agnes, diese stiftenden Menschen?
Der Leopold der Dritte aus dem Haus der Babenberger ist ein Markgraf. Also das war die Zeit, bevor Österreich zum Herzogtum wurde. Und der wurde noch wahrscheinlich in Melk und in Gas geboren und hat dann die Residenz, das landesfürstliche Residenz der Babenberger nach Kloster Neuburg verlegt. Das war ungefähr 1106 herum. Mhm. Das weiß man aus einer Urkunde, weil da der Kaiser vorbeigezogen ist. Ist wurscht. Jedenfalls, der ist schon mal verheiratet wahrscheinlich oder hat Kinder und so weiter. Und dann gelingt es ihm, das ist ihre eigene Geschichte, die Tochter des Kaisers, Agnes von Waiblingen, die auch die Schwester des folgenden Kaisers ist, nämlich ihres Bruders, der dann Kaiser werden wird, also sehr wichtig, und die auch die Witwe des Friedrich von Staufen ist. Also das ist die, bevor die Staufer Kaiser wären, also die ist wirklich super. Das wäre so
eine gute Partie.
Ja, das wäre so, wie wenn man die Prinzessin von Schweden und die Prinzessin von England und die Prinzessin von was auch immer.
Amerika
gleichzeitig in einer Form heiratet. Ja, also sicher die beste Partie, die es im 12. Jahrhundert gibt.
Und das zahlt sich schon aus für Sie, dass man von Vater auf den Sohn übergeht. Also ich meine, das sind die Loyalitäten vom Vater auf den Sohn überträgt, oder?
Ich finde schon.
Wird das jetzt noch eine Inzuchtgeschichte?
Nein.
Nein, es gibt ja zwei verschiedene Narrative, die, würde ich mal sagen, ideologisch gefärbt sind, warum die Agnes den Leopold geheiratet hat.
Aber er war auch schon verheiratet, oder was?
Ja, er dürfte aus erster Ehe einen Sohn gehabt haben, die weiß man nicht viel.
Und er hat sich dann für sie scheiden lassen?
Nein.
Weil das eine gute Beziehung war?
Die wird Witwe gewesen sein.
Er auch.
Ja. Er ist im Übrigen, wenn ich nur kurz einwerfen darf, der Sohn von der Ita, die ins auf einen Kreuzzug gezogen ist.
Ah ja, von der haben wir schon mal geredet. Mhm. Also.
Ich habe den Eindruck, es wird jetzt zunehmend verwirrend. Aber
ja, genau. Nein, wir gehen jetzt mal zurück, weil wir reden ja über diesen Leopold und diese Agnes deshalb, weil dieser Leopold ist ja diese Heilige, oder?
Der
niederösterreichische und Wiener Landespatron.
Genau, das wird aber erst 1485. Also wir befinden uns ja Anfang 12. Jahrhundert, da ist er aktiv mit der Agnes und heilig gesprochen wird er dann so richtig offiziell 1485.
Und die Agnes, nur ganz kurz noch zur Erklärung, ist die, deren Schleier in Kloster Neuburg ist und die, auf die sich diese ganzen Gründungslegenden von Kloster Neuburg beziehen, oder?
Die Gründungslegende. Ja, die Schleierlegende.
Die Schleierlegende, der Schleiertanz, der Kloster Neuburger Schleiertanz.
Ja, weiß nicht, ob man das dort so sehen würde.
Ja,
ihr Wiener, aber weiß nicht, wie du die Schleierlegende aus Wienerin erzählst. Ich muss sie aus Kloster Neuburger Perspektive
erzählen. Erzähl sie mal bitte.
Ich? Also die Agnes und der Leopold sind am Leopoldsberg gestanden und der Windstoß ist gekommen und hat ihren Schleier in die Ferne getragen und eine Weile später hat man gefunden, haben Jäger gefunden, den Schleier auf einem Hollerbusch. Glaube ich, war es ein Hollerbusch, glaube. Dort hat man dann das Stift, also hat man dann die Kirche gebaut.
Mhm. Und jetzt die Klosterneuburger Version?
Die Klosterneuburger Version ist, dass der Leopold den Schleier gefunden hat, weil ihm weil die Jagdhunde ihn dorthin geführt haben. Mhm. Und auf dem Holunderstrauch war eine Marienerscheinung und dort ist der Schleier nach 9 Jahren, er hat ihn 9 Jahre lang gesucht, das muss man wichtig, 9 Jahre lang hat er den Schleier gesucht, sie hat ihm wahrscheinlich jeden Tag in der Früh einen Vorwurf gemacht.
Wahrscheinlich.
Das heißt, es war wahrscheinlich dringend.
9 Jahre lang.
Ja. Und dann haben die Hunde diesen Schleier unversehrt gefunden, nach 9 Jahren in den Donauauen. Mhm. Und deshalb, Seitengeschichte, haben die Klosterneuburger das Privileg, unter Anführungszeichen, gehabt, die kaiserlichen Jagdhunde zu füttern.
Ah, wirklich?
Und zwar bislang in die Neuzeit rein. Und das war nicht billig. Das waren gute Hunde, schöne Hunde. Und die Klosterneuburger haben eben die pflegen müssen.
Ja, weil sie ja auch, die waren ja auch reich genug, dass sie das tun konnten, oder?
Ja. Sie haben ja auch dafür gekriegt.
Genau, der hat das ja gestiftet. Okay. Also, aber dieser Leopold wurde erst im 16. Jahrhundert heilig gesprochen. 1500 irgendwas?
1400
irgendwas?
85.
Und warum wurde der heilig gesprochen?
Da ist es darum gegangen, dass das auch ein politisches Projekt war. Also schon der Rudolf IV. Hat anscheinend Versuche gemacht, den Leopold als Landesheiligen heilig sprechen zu lassen im 14. Mhm. Jahrhundert. Das war ja immer der Koloman, der in Melk und Stockerau unterwegs war. Mhm. Der verehrte Heilige. Mhm. Und das Problem, was der Leopold gehabt hat, der Koloman zum Beispiel, der war noch irgendwie heilig, weil er halt einen Märtyrertod erlitten hat und der Bischof dabei war bei seinem Begräbnis. Dann haben sie die Regeln geändert und beim Leopold war das irgendwie schon mit einem Prozess verbunden, mhm, vor dem kanonischen Gericht in Rom. Mhm. Sehr teure Angelegenheit. Das ist dann 100 Jahre eingeschlafen und der Dornröschenschlaf eigentlich fast. Mhm. Und der Friedrich III., der Vater von Maximilian, hat dann das wieder in die Gänge gebracht. Und dann ist der eigentlich mit dem Geld von Matthias Corvinus, dem ungarischen Besetzer Wiens, heilig gesprochen worden, 1485, vom Papst.
Mhm. Und warum hat man das jetzt gemacht, dass man den Heiligen?
Weil er den Prozess gewonnen hat.
Weil die Habsburger auch einen Heiligen gebracht haben, ne?
Genau.
Ah. Und die Habsburger haben sie ja als adoptiert sozusagen, die Babenberger.
Genau, die Babenberger sind jetzt 1246 ausgestorben,
ja,
und dann haben die Habsburger nach einer Blütezeit unter Przemysl Ottokar das Land übernommen und haben dann auch eine Herrschaftslegitimation gebraucht und die hat man am besten, wenn man auf einem Thron sitzt, wo schon ein Heiliger gesessen ist, mhm, wie zum Beispiel der französische König oder der ungarische, mhm, König mit dem Stefan. Und das haben die Habsburger mit dem Leopold ganz gut nachgemacht und die haben das auch so konstruiert, da hat es den Ladislaus Sundheim gegeben, einen Genealogen aus dem 15. Jahrhundert, dass der auch irgendwie ein Vorfahre von Habsburgern war. Mhm.
Sundheim, Habsburger Stammbaum.
Genau.
Babenberger
Stammbaum. Genau, das Ganze.
Entschuldige, ja.
Genau. Das ist vielleicht das Wichtige, was man sich auch anschauen kann und immer, wurscht wo, man ein Buch über das Mittelalter, über das österreichische Mittelalter, über das Wiener Mittelalter findet, ist hundertprozentig eine Abbildung aus dem Babenberger Stammbaum. Mhm. Ein Riesending, das in Klosterneuburg steht. Das hat, glaube ich, 4x7 Meter.
Ach, wow.
Tafelgemälde. Und da ist zum Beispiel auch ganz interessant die älteste Ansicht Wiens von der Nordperspektive, mhm, drauf.
Und alle die Beinamen, kann man das sagen, die Babenberger, genau, haben, hat der Sundheim faktisch, hat das erfunden? Oder?
Erfunden, ja. Ja.
Genau. Also Heinrich Asomirgott oder, genau, was auch immer.
Mhm. Friedrich der Streitbare.
Ja. Mhm. 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 Der es ja mit Leben bezahlt hat, der Streitbare.
Ja, mhm, hätte es hier ein bisschen eingefangen.
Und, okay, also die Habsburger haben eine Legende gebraucht und warum Klosterneuburg, das ja eigentlich hinterm Berg ist? Und nicht warum haben die das alles nicht irgendwie zentraler oder in Wien gemacht oder so?
Na, ist immer die Frage der Perspektive, ob hinterm Berg. Klosterneuburg, würde ich sagen, wir sind natürlich vor dem Berg. Mhm. Weil Klosterneuburg ist schon eine sehr wichtige, also Klosterneuburg ist jetzt eine Kleinstadt, wobei die drittgrößte in Niederösterreich, ja, muss man nur sagen, ist größer als Krems. Okay. Ja, glaubt man gar nicht. Und Klosterneuburg war im Mittelalter schon eine sehr bedeutende Stadt, eine Handelsstadt. Mhm. Es hat ja diese Furt gegeben, Klosterneuburg und Chorneuburg waren ja zwei Städte, also war eine Stadt.
Ach so.
Kloster, also Neuburg Klosterhalben und Neuburg Markthalben war Korneuburg. Und die Donau war vor der Regulierung da so flach, dass man mit ein paar Holzgestellen und die sich ein bisschen flexibel verstellen ließen, die Furt dort überqueren konnte. Mhm. Also das, was Kloster Neuburg heute fehlt, die Donaubrücke, war bis zur Regulierung dort eigentlich möglich, dass man relativ leicht über die Donau kommt, die da sehr breit war. Und halt. Mhm. Und dann ist das erst, ich glaube, Anfang 14. Jahrhundert ist es getrennt worden, aber in Wirklichkeit war das eine, wir sind immer noch im 12. 13. Jahrhundert, war das eine ganz wichtige Stadt. Und die haben viele Ressourcen gehabt und es war dort auch immer, es war eine landesfürstliche Stadt, war auch immer mit einer Burg versehen. Und alle, wirklich fast alle, die im Mittelalter nach Wien gekommen sind, haben in Kloster Neuburg Station gemacht. Sind dort, also wenn der Bischof von Passau gekommen ist oder der König von Schieß mich tot, dann sind die durch Kloster Neuburg vorbei und haben dort Verköstigung gekriegt. Und da gibt es zum Beispiel auch im Archiv, kann ich sehr empfehlen, Stiftsarchiv, noch Listen aus dem 14. Jahrhundert, wer da aller war und was die gegessen haben.
Oh, was hat man da zum Beispiel gegessen?
Naja, viel Wild.
Schwan?
Waren nur die Schwarzen. Ja, es gibt die Küchenrechnungen zum Beispiel. Also wirklich die mittelalterlichen Küchenrechnungen aus dem ganzen Stiftsbetrieb noch.
Und sicher haben die Staufer dort heute gemacht.
Die Staufer haben ja mit der Agnes von Weiblingen dort quasi gewohnt und
waren ja ganz stark verwandt mit den Babenbergern.
Ja, der Friedrich Barbarossa, der berühmte Staufer, also einer von den vielen berühmten Staufern, der war ja der Neffe vom Otto von Freising, dem Sohn von Leopold.
Ich bin mit diesen Stammbäumen, das ist Fritzis Metier. Für mich ist das alles sehr verwirrend.
Wenn man es zusammenfasst, die Babenberger waren die Onkels von den Staufern.
Okay.
Also das muss man schon, aber es immer wieder verstärken, dass die Staufer über die Babenberger war, ist Österreich eigentlich ziemlich, also mit dem Territorium auch, ziemlich rauf in der Reichshierarchie gefallen. Mhm. Und deshalb war es für die Habsburger dann auch ein sehr interessantes Land. Mhm. Babenberger haben es auch ganz gut wirtschaftlich aufgestellt. Mhm. Und die wirtschaftliche Basis, muss man auch vielleicht sagen, von Österreich ist die Donau.
Mhm. Ja.
Und der Wein.
Und der Wein. Kloster Neuburg ist ja auch, Stift Kloster Neuburg ist auch der größte Weinproduzent oder einer der größten Weinproduzenten in Österreich?
Das ist nicht, wer die größten sind, aber es ist, glaube ich, 108 Hektar, recht ein großes Weingut und man behauptet, es ist das älteste Weingut Österreichs.
Darüber würde ich gerne in unserer nächsten Folge sprechen. Wir gehen dazu über, wie nämlich eigentlich dann Kloster Neuburg zu so einer Sache wurde, wie wir sie heute kennen. Und ja, darüber will ich gerne das nächste Mal reden mit dir, wenn du nochmal kommst.
Ja, sehr gerne.
Ja? Gut, dann sage ich für heute Servus Kloster Neuburg.
Servus Wien.
Pfiat euch und bis dann. Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.